Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon begrüßt Sie Isabel Klein. Schön, dass Sie dabei sind. €1.500 brutto. Das sind knapp 70 Euro pro Arbeitstag. Immer noch brutto. Das ist das, was einer Journalistin nach ihrem Volontariat bei einem lokalen Fernsehsender angeboten wurde. Mit abgeschlossenem Studium, Praktika, Ausbildung und allem drum und dran. Dass Lokaljournalistin oder Journalist bei solchen Gehaltsperspektiven nicht der attraktivste Beruf ist, kriegen die Lokalredaktionen gerade zu spüren. Die suchen nämlich teils händeringend nach Bewerberinnen und Bewerbern für Volontariate. Darüber sprechen wir heute in Medias Res. Außerdem geht es hier um ein journalistisches Projekt, das seinen Autorinnen und Autoren nicht mal 1.500 Euro im Monat zahlt. Die arbeiten nämlich ehrenamtlich. Wie das funktionieren soll, auch das hören Sie gleich. Als erstes aber wenden wir uns einem florierenden Geschäftsmodell zu, dem der Streaming-Anbieter. Fernsehen und Werbung. Das gehörte in Deutschland lange Zeit ganz klar zusammen. Doch in den letzten Jahren hat das Internet den Medienmarkt kräftig aufgemischt. Besonders Streamingdienste wie Amazon Prime und Netflix stehen bei Film- und Serienfans hoch im Kurs. Versprechen sie doch nicht nur eine freie Auswahl des Programms zu jeder Zeit, sondern eben auch werbefreien Filmgenuss. Stefan Römermann hat nachgefragt, was das für die Werbebranche bedeutet.
Nein, komplett werbefrei sind auch Streamingdienste wie Amazon Prime oder Netflix nicht. Schließlich werden viele Serien dort, zumindest zum Teil, über Sponsoring oder Produktplatzierungen finanziert, erklärt Florian Kerkau von der Berliner Unternehmensberatung und Medienforschungsfirma Gold Media Custom Research.
Früher hat man auch Schleichwerbung gesagt, ja, dass man eben nicht so ganz genau mitbekommt als Zuschauer, dass es Werbung ist, aber trotzdem diese Angebote eben aufgeladen werden, positiv für so ein Produkt. Und der Vorteil ist natürlich, dass die Kunden, weil sie das eben nicht merken, das auch nicht als störend empfinden.
Beispielsweise, weil die Marke regelrecht Teil der Geschichte ist oder hilft, den Charakter einer Person zu zeigen. So hat in einer Netflix-Serie eine der Hauptpersonen ein Faible für eine spezielle Waffelsorte, was in der Serie immer wieder für skurrile Situationen sorgt. Klassische Werbung in Form von Werbespots und Werbeunterbrechungen ist dagegen bei Netflix und Amazon zumindest bisher tabu. Der Grund dafür könnte die große Konkurrenz durch Internet-Tauschbörsen und illegale Streaming-Portale sein, sagt Medienforscher Kerkau. Schließlich konnten die Zuschauer ihre Lieblingsserien dort von Anfang an auch ohne lästige Werbeunterbrechungen anschauen.
Und insofern haben sich die Leute auch sofort daran gewöhnt, dass man Fernsehen kann ohne Werbung. Und Sie sehen ja eben auch heute noch in den Mediatheken der privaten Sender, dass dort weniger Werbung ausgestrahlt wird als im linearen Programm.
Dass Netflix und Amazon deshalb lieber ganz auf Werbespots verzichten, könnte für die deutsche Werbeindustrie und manche Hersteller von Markenprodukten allerdings zum Problem werden, sagt Kerkau. Denn sie setzen im Fernsehen bisher vor allem auf diese klassische Spotwerbung. Produktplatzierungen sind dagegen immer noch umstritten. Und wenn sie allzu platt daherkommen, können sie sogar für negative Nutzerkommentare und Schlagzeilen sorgen. Außerdem müssen Produktplatzierungen in Fernsehserien und Filmen langfristig geplant werden und sie sind gerade bei den attraktiven Produktionen für ein internationales Publikum entsprechend teuer. Gleichzeitig werden die vermeintlich werbefreien Streaming-Angebote beim Publikum immer beliebter. Inzwischen nutzt ein knappes Drittel der Menschen in Deutschland solche Angebote. Manche davon schauen praktisch überhaupt kein klassisches Fernsehen mehr und sehen damit eben auch keine Werbespots, sagt Kerkau.
Für große Markenartikler wird es teilweise sehr schwierig, bestimmte Zielgruppen zu erreichen, weil die sich von den Werbeangeboten komplett zurückgezogen haben und gar nicht mehr ansprechbar sind. Und das ist für diese Firmen natürlich ein sehr, sehr großes Problem.
Die Werbebranche hofft deshalb bei Netflix und Co. auf Werbemöglichkeiten auch jenseits von Produktplatzierungen. Für Klaus-Peter Schulz von der Organisation der Mediaagenturen UMG ist das aber ohnehin nur eine Frage der Zeit.
Wir gehen davon aus, dass diese Kanäle in den nächsten Jahren sich auch für Werbung öffnen werden, um hier die entsprechenden Zielgruppen zu erreichen. Wobei eines ist aus unserer Sicht natürlich wichtig, dass hier nicht zu viel Werbung ausgestrahlt wird, sondern immer in einem Maß, was der Zuschauer auch akzeptiert.
Tatsächlich hat Anfang des Jahres der bisher werbefreie Sportstreaming-Dienst DAZN angefangen, in seinem Programm Werbespots auszustrahlen. Auch für Netflix und Amazon dürften die Zusatzeinnahmen durch Werbeerlöse durchaus interessant sein, denn durch die vergleichsweise genauen Nutzungs- und Interessenprofile ihrer Kunden können Streamingdienste Werbeblöcke für einzelne Nutzer deutlich gezielter ausspielen und dadurch pro Zuschauer höhere Werbeerlöse verlangen als klassische Fernsehsender. Und je genauer ein Werbespot auf den einzelnen Nutzer zugeschnitten ist, umso besser kommen die Botschaften auch an.
Kehrseite der Medaille ist, dass ich eben nicht mehr wie früher mit wenigen Medien, sei es ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat.1, ausreichend meine Zielgruppen erreiche. Ich muss immer mehr Medien dazunehmen und das macht es für die Werbung treibende Wirtschaft teurer.
Schließlich werden für die unterschiedlichen Zielgruppen und Abspielgeräte teilweise auch noch eigene Versionen des gleichen Werbespots produziert. Aber vielleicht bleibt die Werberevolution bei den Streamingdiensten auch vorerst aus. Annemarie Grote vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft gibt sich jedenfalls optimistisch. Zwar sieht auch sie die steigende Beliebtheit von Netflix und Co., aber sie verweist auch auf Studien zur Mediennutzung. Und die gehe insgesamt weiterhin nach oben, erklärt Grote.
Das heißt, es muss nicht zulasten eines Senders oder mehrerer Sender gehen, sondern es wird dann zusätzlich genutzt. Ich kann ja auf meinem Smartphone in der S-Bahn auf dem Weg von der Schule nach Hause oder von der Arbeit nach Hause dann auch noch einen Film schauen. Das heißt, es muss sich nicht kannibalisieren.
Zusätzliche Werbemöglichkeiten bei Netflix und Co. wären zwar grundsätzlich schön, letztendlich müssten aber die Streaming-Anbieter selbst entscheiden, ob sie Werbespots und Fremdwerbung in ihrem Programm wollen.
Stefan Römermann über das Verhältnis von Streaming-Diensten und Werbebranche. Endlich scharf, das war die Überschrift zu einer Leseaktion in der Computerbild. Scharf meint in diesem Fall HDTV. Es ging nämlich um die Umstellung des Digitalfernsehens DVB-T2 und ein besonders günstiges Angebot für einen neuen Receiver. Auf dem doppelseitigen Bild dazu war der Moderator Jan Böhmermann zu sehen. Doch das gefiel dem überhaupt nicht. Sören Brinkmann mit den Medienmeldungen. Warum?
Ja, denn das Foto wurde ohne Einverständnis von Jan Böhmermann genutzt und er hat dagegen geklagt. Das Oberlandesgericht Köln hat in zweiter Instanz die Klage allerdings abgewiesen, weil der Beitrag zwar auch als Werbung einzuordnen sei, aber der Text zugleich dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit gedient habe. Unter anderem seien den Lesern Ratschläge zur Umstellung des terrestrischen Digitalfernsehens gegeben worden. Die Umstellung auf die DVB-T2-Technik sei zum Veröffentlichungszeitpunkt eine Frage von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse gewesen. In dem Beitrag seien den Lesern technische Ratschläge gegeben worden. Auch die Bildunterschrift "Endlich scharf" habe einen Informationsgehalt. Sie stelle einerseits die Qualität des Fernsehbildes in HD und andererseits die Qualität des Klägers als Moderator einer Satiresendung heraus. So heißt es wörtlich in der Pressemitteilung. Böhmermann hat das Urteil heftig per Twitter kritisiert.
Viel Kritik gab es auch an dem sogenannten Framing Manual der ARD. Wir haben bei Medias Res ausführlich darüber berichtet. Das Papier ist gerade auch nochmal Thema in den Aufsichtsgremien.
Ja, genau. Zum Beispiel im WDR-Rundfunkrat, der sich in dieser Woche damit beschäftigt hat. Der Rundfunkrat halte es zwar für wichtig, dass die ARD aktiv kommuniziert und ihre Leistungen für die Allgemeinheit unterstreicht. Das Framing Manual und der intransparente Umgang damit hätten allerdings genau das Gegenteil bewirkt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschädigt. Der Vorsitzende des Gremiums, Andreas Meyer-Lauber, beklagte, dass es Tage gedauert habe, bis die ARD das Papier dem Aufsichtsgremium zur Verfügung gestellt habe. Er sehe es als grundlegendes Defizit der ARD, dass sie sich nicht schnell und klar genug kommuniziere. Der WDR ist die größte Rundfunkanstalt innerhalb der ARD.
Und wir blicken nach Australien. Dort drohen Reportern Strafen wegen der Berichterstattung über den Missbrauchsprozess gegen Kardinal George Pell. Betroffen von möglichen Strafen sind offenbar mehrere Medienunternehmen und Dutzende Journalisten.
Ja, sie haben möglicherweise gegen eine Nachrichtensperre verstoßen. Die zuständige Behörde im australischen Bundesstaat Victoria habe mehr als 100 Medienmacher per Brief darüber informiert, eine Klage zu beabsichtigen. Das teilte ein Experte für Nachrichtensperren mit. Die Berichterstattung über den Fall Pell war mit einer Sperre belegt worden für Medien, die in Australien abrufbar sind. So sollten Details über die Verurteilung des früheren Vatikan-Finanzchefs verhindert werden. Und es sollte verhindert werden, dass Geschworene in einem zweiten Prozess möglicherweise bei ihrer Urteilsfindung schon vorab beeinflusst sein könnten.
Das waren die Medienmeldungen des Tages mit Sören Brinkmann. Eine andere Meldung, die die Medienbranche diese Woche extrem umgetrieben hat, war, dass sich die Dumont Mediengruppe offenbar von ihren Regionalzeitungen trennen will. Wir haben darüber hier in Medias Res berichtet. Dumont selber bestätigte das nicht, gab aber bekannt, dass man einen, Zitat, Veränderungsprozess durchführe und alle strategischen Optionen prüfe. Ein Dementi klingt anders. Bei solchen unsicheren Aussagen für die Mitarbeiter ist es nicht verwunderlich, dass immer weniger angehende Journalisten überhaupt in den Lokaljournalismus wollen. Annika Schneider hat recherchiert, wie Redaktionen mit der Situation umgehen.
Nachrichtenjäger gesucht. Dieser Slogan steht in dicken Lettern über einer pinken Stellenanzeige. Darunter: Bekämpfe Fake News, werde Journalist. Mit der auffälligen Zeitungsannonce buhlt die Neue Westfälische derzeit um Volontäre. Die Bielefelder Regionalzeitung wirbt mit Bezahlung nach Tarif, aber auch mit einem tollen Arbeitsklima und einem großen Fitnessprogramm. Denn der Nachwuchs kommt nicht mehr automatisch. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Bewerbungen halbiert, sagt der stellvertretende Chefredakteur Carsten Heil.
Früher kamen freie Mitarbeiter, die schon 3, 2, 4 Jahre als freie Mitarbeiter irgendwo für eine Zeitung oder einen Verlag gearbeitet haben oder auch für uns gearbeitet haben. Inzwischen nimmt das ab. Da sind nur sehr kurze Vorerfahrungen häufig vorhanden, aber ein hohes theoretisches Wissen, auch wenn die Universitäten und Fachhochschulen ihre Ausbildung auch verstärkt mit praktischen Elementen spicken. Die praktische Erfahrung fehlt doch im Vergleich zu früher.
Dieses Problem betrifft inzwischen viele Blätter. Große Medienhäuser wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder der Tagesspiegel bestätigen auf Anfrage zwar, dass sie immer noch genügend Nachwuchs haben. Aber Lokal- und Regionalzeitungen tun sich zunehmend schwer, auch wenn viele es nicht gern zugeben. Mehrere Zeitungen beantworten die Anfrage des Deutschlandfunks nicht einmal. Anders der Beauftragte der Badischen Zeitung. Er berichtet von Kollegen, die ihn darum bitten, ihnen abgelehnte Volontariatskandidaten zu nennen, weil bei ihnen selbst keine einzige Bewerbung eingegangen ist. Auch Klaus Liesegang, Chefredakteur der Märkischen Oder-Zeitung, kennt das Problem.
Insgesamt ist es, glaube ich, schwieriger geworden und die Anzahl der Bewerber ist deutlich zurückgegangen. Bei uns kommt herausfordernd hinzu, dass Brandenburg, insbesondere Ostbrandenburg, jetzt nicht so die Magnetwirkung hat wie vielleicht eine Metropole. Die Anforderungen an die Unternehmen nehmen sicher zu.
Sowohl die Märkische Oder-Zeitung als auch die Neue Westfälische haben deswegen ihre Volontariate aufpoliert. Die Volontäre lernen nicht nur Zeitung machen, sondern verbringen auch einige Wochen in externen Redaktionen, zum Beispiel im Hörfunk, im Fernsehen und bei Pressestellen. Beide Blätter konnten ihre Volontariatsplätze zuletzt wieder problemlos besetzen. Andere Medienhäuser verfolgen eine ähnliche Strategie. Der Verlag Matzak in Hannover hat für die Ausbildung einen eigenen Mediencampus gegründet. Die Rheinische Post in Düsseldorf eine Journalistenschule. Die zusätzlichen Inhalte haben aber auch ihren Preis. Die Volontariate dauern inzwischen oft länger als die klassischen 2 Jahre. Bei der Neuen Westfälischen sind es 3 Monate mehr, bei der Märkischen Oder-Zeitung ein ganzes Jahr. Für die Nachwuchsjournalisten bedeutet das, dass sie nach ihrem Studium noch einmal länger mit einem Ausbildungsgehalt klarkommen müssen, wie bei der Märkischen Oder-Zeitung.
Da unser Unternehmen nicht im Tarif gebunden ist, bezahlen wir auch kein Tarifgehalt für die Volontäre. Aber wir haben in diesen 3 Jahren eine Staffelung drin und am Ende im 3. Ausbildungsjahr bekommen die Volontäre aktuell 2.100 Euro. Das ist, glaube ich, annähernd Tarif.
Tatsächlich liegt der Volontärstarif nicht viel höher. Würden die Volontäre nach 2 Jahren Ausbildung allerdings als Redakteure eingestellt, bekämen sie im Monat brutto über 1.000 Euro mehr. Andererseits gibt es kaum noch Zeitungen, die überhaupt nach Tarif zahlen. Der Deutsche Journalistenverband weiß von über 100 Zeitungstiteln, die die Tarifbindung ganz oder teilweise umgehen.
Ich habe schon das Gefühl, dass es sich langsam herumgesprochen hat, dass in der Medienbranche halt nicht leicht das große Geld zu verdienen ist. Und dass es schwer ist, eine Anschlussstelle als Redakteur zu bekommen, dass man vielleicht auch nicht so tolle Verträge in Kauf nehmen muss.
Diese Geisteswissenschaftlerin hat ihr Volo bei einer Tageszeitung vor 2 Jahren erfolgreich beendet und danach als Lokalredakteurin weitergearbeitet. Im Volontariat habe sie viel wertvolles Handwerkszeug gelernt, sagt sie. Trotzdem hat sie ihren Arbeitgeber vor kurzem frustriert verlassen und möchte deswegen anonym bleiben. Sie berichtet von befristeten Verträgen, unbefriedigenden Gehaltsverhandlungen und mangelnder Wertschätzung. Und das zusätzlich zu den unbequemen Arbeitsbedingungen.
Man hat Abendtermine, man weiß nie, ob man jetzt wirklich heute um 6:30 rauskommt oder ob es doch nicht eher 8:30 wird, weil noch irgendwas reinkommt. Man hat Wochenenddienste. Wenn dann auch noch der Rahmen nicht stimmt mit dem Gehalt und so weiter, dann ist irgendwann, merkt man halt, der Idealismus schön und gut, aber der hat dann irgendwo auch mal ein Ende. Man muss doch selber gucken, wo man bleibt.
Heute macht die Journalistin Öffentlichkeitsarbeit an einer Hochschule mit Tarifvertrag. Das Beispiel zeigt, wenn die Zeitungen auch in Zukunft fähigen Nachwuchs gewinnen wollen, müssen sie wohl auch die Rahmenbedingungen anpassen. Eine Übernahmegarantie bietet kaum eine Zeitung nach dem Volontariat. Die Neue Westfälische ist da eine Ausnahme. In ihrer schrill-pinken Stellenanzeige sagt sie zu, die Volontäre nach 27 Monaten Ausbildung als Redakteure einzustellen. Sie garantiert allerdings nur einen Vertrag von 4 Monaten.
4 Monate, das ist gerade mal knapp länger als die Kölner Karnevalssession. Schlechte Aussichten für angehende Journalisten. Annika Schneider war das über die gesunkene Nachfrage an Zeitungsvolontariaten. Dass sie die schlecht bezahlten jungen Lokaljournalisten trotz schlechter Rahmenbedingungen aber immer noch da sind, das liegt vielleicht auch daran, dass es journalistische Angebote gibt, die finanziell noch schlechter aufgestellt sind als Lokalredaktionen, die nämlich noch schlechter bezahlen oder gleich gar nicht. Journalismus als Ehrenamt. Das ist gerade im Netz weit verbreitet. Das Online-Portal Tea After 12 aus Deutschland beispielsweise, das findet zwar weltweit Leser, aber seine Autorinnen und Autoren kassieren keine Honorare. Wie kann das funktionieren? Michael Borgers hat die Macherin von Tea After 12 getroffen.
In einem Kölner Café, wo Bio und regionale Produkte serviert werden, sitzen Sarah Klein und Eva Maria Verführt an einem Tisch. Vor ihnen, neben ihren Tassen, stehen Notebooks. Die beiden sitzen an der nächsten Ausgabe für Tea After 12. Das journalistische Portal haben sie vor 5 Jahren entwickelt. Damals waren beide noch in der Entwicklungspolitik und Öffentlichkeitsarbeit tätig und hätten sich gefragt, so Sarah Klein.
Was wären die Geschichten, die wir gerne lesen würden? Was sind die Themen, die uns ansprechen würden? Weil wir von unserem eigenen Hintergrund her eher an die Themen mit Krise und Drama gewöhnt waren. Was sich aber auch in den normalen Medien halt immer niedergeschlagen hat, dass wir gesagt haben, wir möchten es jetzt mal anders machen. Wir stolpern in unserem Arbeitsumfeld über so viele tolle Projekte und ja, Lösungen. Und wahrscheinlich gibt es für jedes Problem irgendwo auf der Welt einen Lösungsansatz.
Sie wollten damit auf eine Welt reagieren, in der Journalisten ständig Alarm machten und 5 vor 12 ausriefen. Dabei bräuchte es eigentlich mehr Zeit. Zeit für eine Tasse Tee, finden Klein und Verführt. Deshalb tauften die Frauen ihr Portal Tea After 12. Mit ihrer englischsprachigen Website wollten sie von Anfang an lösungsorientierten Journalismus liefern. Noch bevor dieser Begriff international überhaupt bekannt war.
Also haben wir das damals Solution-Based Storytelling genannt, was wir machen wollten. Lange Geschichten, intensive Geschichten, ausführliche Interviews, Hintergrundinformationen.
Geschichten wie die über einen Afrikaner, der eine technische Lösung dafür gefunden hatte, mit organischen Abfällen Strom für die armen Viertel der Großstädte zu erzeugen. Ein Student, der selbst aus einem solchen Viertel stammte.
Und wir sind eben über unsere Kontakte da dran gekommen, was bis dahin noch überhaupt nicht weiter verbreitet oder medial verarbeitet war. Und fanden die Geschichte total spannend, sowohl von ihm persönlich als auch von dieser Erfindung eben. Haben das gebracht und der hat über uns relativ viel Aufmerksamkeit gekriegt und auch erste Fundings, um das Ding weiterzuentwickeln.
Und auch die Aufmerksamkeit für Tea After 12 ließ nicht lange auf sich warten. Erste Artikel wurden weltweit 10.000-fach gelesen, die Seite mit einem Preis ausgezeichnet. Elmar Thewissen, stellvertretender Chefredakteur des ZDF, lud die Tea After 12 Gründerinnen zu einem Impulsvortrag für die eigenen Programmmacher ein.
Wir haben immer mehr die Erkenntnis in den Medien, auch quer durch Europa, wie wichtig es ist, zu zeigen, wie möglicherweise ein Problem, das uns unmittelbar bewegt, an anderer Stelle schon gelöst worden ist. Im Sinne von Best Practice.
Auch das ZDF fühle sich inzwischen dem Ansatz des konstruktiven Journalismus verpflichtet, sagt Thewissen.
Wir haben jeden Samstag eine Sendung namens Plan B im Programm, die versucht, in einer halben Stunde neben den Problemen vor allen Dingen auch Lösungen aufzuzeigen. Und Tea After 12 hat uns dabei inspiriert und hat uns Anregungen gegeben.
Seine Themen bildet Tea After 12 in sogenannten Issues ab, in, wie in der analogen Magazinwelt, Ausgaben, die inhaltlich gebündelt erscheinen und danach laufend ergänzt werden. zu bislang Themen wie städtisches Leben, Geld oder demnächst Revolution. Und wie finanziert sich das Projekt? Die beiden Chefredakteurinnen verdienen unter anderem damit, andere Institutionen in ihrer Kommunikationsarbeit zu beraten. Wie das Goethe-Institut, das dank Tea After 12 auf ihre Arbeit aufmerksam geworden ist. Oder das Entwicklungsministerium, für das sie gerade an einem Buch arbeiten. In Women in Tech stellen sie 30 Frauen vor, die weltweit die digitale Revolution voranbringen. Und dabei konnten sie auf ihr eigenes Netzwerk zurückgreifen. Gut 120 Autorinnen und Autoren aus mehr als 70 Ländern haben seit seiner Gründung für das Webmagazin Tea After 12 geschrieben. Denen könnten sie zwar immer noch keine Honorare zahlen, sagt Sarah Klein, dennoch landeten ständig neue Themenvorschläge auf ihrem digitalen Schreibtisch.
Wir haben Zeit. Also im Gegensatz zu anderen Redaktionen oder großen Häusern, wo wahrscheinlich auch Deadline-Druck ist, so nach dem Motto, hier muss in einer Stunde das Stück da sein und dann muss da irgendwas stehen zu diesem Thema. Wir haben die Zeit für ausgiebige Recherche. Wir können sehr einen sehr großen Überblick über die Themen geben.
Diesen Vorteil wüssten Leser wie Autoren zu schätzen.
Ein Beitrag von Michael Borgas. Ehrenamtlicher Journalismus wie bei Tea After 12? Mangelnde Nachfrage an schlecht bezahlten Zeitungsvolontariaten, Zeitungssterben in Großbritannien und Gerüchte über Zeitungsverkäufe bei Dumont. Nur ein paar Themen zur schlechten Lage des Journalismus, die uns diese Woche hier in Medias Res beschäftigt haben. Und das wird auch bei Medias Res im Dialog morgen eine Rolle spielen. Moderator Andreas Stopp ist jetzt bei mir im Studio. Worum geht es morgen genau?
Ja, genau. Wir docken uns daran an. Fanden wir sehr spannend, diese britischen Zeitungsleser, denen ihre Lokalberichterstattung abhanden gekommen war. Auch diese Spekulationen, nach denen ein großer Verlag seine Tageszeitungen loswerden will, fragt man sich, warum trägt das Geschäftsmodell womöglich nicht mehr? Und gerade eben auch, wie Sie berichtet haben, über die mageren Gehälter der Lokaljournalisten-Anwärter. Wenn kein Geld reinkommt, kann man auch keins raus. Ausgeben, bringt uns eben auf die Frage, was ist Ihnen zu Hause denn eigentlich Ihre gedruckte Lokalzeitung so wert? Kämen Sie ohne eine, wir bleiben zunächst mal bei der gedruckten Lokalzeitung aus, nicht nur für Verlobung, Heirat, Trauer, Sport aus dem lokalen Bereich, Verbrechen in der Umgebung. Wie erfahren Sie denn, was in Ihrer unmittelbaren Umgebung vor sich geht? Rufen Sie dazu an. Und Isabel Klein, Sie haben unsere Telefonnummer, die ab sofort freigeschaltet ist.
Und zwar die 0221 345 3451.
Welchen Wert hat die Lokalzeitung für Sie persönlich? Oder Sie schreiben mediasres-dialog@deutschlandfunk.de morgen 15.35 Uhr.
Können Sie sich dann einschalten.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christian Börding. Ich bin Redakteur bei der Münsterland-Zeitung in Ahaus. Und unsere Schlagzeile zu morgen lautet, dass die Stadt Ahaus einen neuen Beigeordneten sucht. Der Amtsinhaber und Jurist Georg Beckmann war 2011 für 8 Jahre gewählt worden. Der Rat der Stadt hat am Mittwochabend in geheimer Abstimmung beschlossen, den knapp 60-Jährigen nicht wiederzuwählen. 34 Ratsmitglieder stimmten für eine Ausschreibung der Stelle. Nur 4 votierten dagegen. Georg Beckmann war vor seiner Wahl in Ahaus Bürgermeister der Gemeinde Südlohn, scheiterte jedoch als Bürgermeisterkandidat der Stadt Rheine.
Brennende Tiere, verwunschene Wälder und ein mysteriöses Verschwinden. Davon hören Sie gleich im Büchermarkt im Anschluss hier an diese Sendung. Das alles spielt nämlich eine Rolle in Johanna Maxels Debütroman Unser großes Album Elektrischer Tage. Medias Res geht damit zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.